Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich wünsche euch allen von Herzen einen gesegneten dritten Advent. Ich möchte den Gottesdienst mit einer Frage beginnen. Was sind die ehrlichsten aller Predigten? Habt ihr eine Idee? Ich würde sagen, dass es die Predigten sind, die man an sich selbst hält. Und es auch anzeigt. Das hier ist so eine Predigt, die habe ich an mich selbst zuerst zu predigen. Wir sind ja in der Serie Runterkommen. Das Thema ist mir praktisch aufgesetzt. Und das ist, also ich baue das jetzt einfach zwischendrin ganz interaktiv ein. Ich habe mich auf den Weg zum Gottesdienst gemacht und fertig, angezogen, alles Paletti und dann geht man raus aus der Tür und zugegeben, man ist relativ spät dran. Und dann kommt man raus aus meinem Ausgang und dann hat man keinen schönen Weg. Entweder man geht eine sehr glitschige, gefließte Treppe, die schon so glänzt, weil man weiß, sie ist super glatt, oder man geht über den Acker. Links daneben, dann sind die Schuhe auch gleich hinüber, da hat sich das Putzen gar nicht gelohnt. Also wählt man doch die Treppe man sagt schon, okay, aber langsam, ganz langsam. Und man geht so die ersten Schritte und man ist schon ganz nah hier beim Gerüst. Und dann, ich dachte, ja, weil ich so langsam gehe, kann nichts passieren. Auf einmal, zack! Und ich bin so wie bei dem Film Matrix, noch so gehalten. Ich lag schon so eigentlich beinahe auf der Treppe. Hätte das heute schon vorbei sein können mit der Predigt und mit dem Runterkommen. Ich wäre ganz anders runtergekommen. Ja, so schnell geht das, ja. Ja. Ja, das macht es nicht leichter, wenn es eine Predigt ist, die erstmal direkt an einen selbst geht. Deshalb möchte ich zuerst beten und Gott darum bitten, dass er mich trotzdem gebraucht und dass sein Wort auf unseren fruchtbaren Boden fällt im Herzen. Ja, Herr Jesus, ich möchte danken für die Adventszeit. Herr, ich möchte danken, Herr, dass wir auf deine Ankunft warten dürfen. Herr, dass wir diese Ankunft gedenken dürfen, Herr. Ich möchte danken, Herr, für dein großartiges Geschenk, Jesus Christus. Ich möchte danken, Herr, dass du dieses Geschenk jedem Einzelnen von uns machst. Und Herr, ich möchte dich einfach bitten, dass du uns zeigst, wie unendlich groß dieses Geschenk ist. Herr, dass es sich wert ist, einfach darauf zu fokussieren und innezuhalten. Und Herr, ich möchte wirklich auch bitten, dass du mich gebrauchst, Herr, dass du wirkst mit deinem Heiligen Geist, Herr, dass wirklich deine Worte und dein Lob aus meinem Mund kommt und nicht meine Rhetorik und meine Worte. Das bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Ja, runterkommen. Das ist das, was ich mir eigentlich zu jeder Weihnachtszeit vornehme. Und meistens bleibt es leider nur beim Vorsatz. Dieses Jahr habe ich aber schon ganz früh die Initiative dazu übernommen. Schon am 2. Dezember habe ich zwei meiner Schwestern angerufen und habe gleich mal aushandeln können, dass wir dieses Weihnachten uns selbst verschenken. Also, dass wir die ganzen Feiertage zusammen verbringen und Verschiedenes miteinander unternehmen. Und weil ich diplomatisch nicht unbeschlagen bin und wir eine sehr internationale Familie sind und wir unglaublich gerne Geschenke verschenken, haben wir uns auf einen Kompromiss geeinigt, einander zu wichteln. So bleibt schon der ganze Einkaufswahnsinn erstmal aus. Trotzdem ist es nicht leicht, runterzukommen. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ich sehe mich immer wieder wie in einem riesigen Ameisenhaufen. Ich bin in den Gängen da voll am Rennen und alle Gänge zusammen scheinen mir manchmal in meinem Alltagsstress wie ein riesiges Labyrinth zu sein. Es ist schwierig, weit über unseren Ameisenhaufen hinauszusehen, weil man meint, dass das, was man direkt vor Augen ist, die einzige Wirklichkeit ist. Jedenfalls die, am meisten zählt. So viel muss getan werden, glaubt man zumindest. Und weil viele Ameisenmenschen genauso unterwegs sind, scheint das schon alles seine Richtigkeit zu haben. Doch, dass unser Horizont als Menschen naturgemäß ziemlich klein ausfällt, ist uns häufig nicht bewusst. Mir fällt es auf jeden Fall nicht leicht, mich einen Moment aus dieser alltäglichen Wirklichkeit zu entziehen und die Dinge mehr geistlich wahrzunehmen. Wenn mir das mal gelingt, dann merke ich, dass ich runtergekommen bin. Dinge, die eigentlich mir sehr wichtig sind, haben geistlich gesehen kaum bis gar keinen Wert. So habe ich zum Beispiel kürzlich 2 Einkäufe defekt zugeliefert bekommen. Der erste war eine Couch aus Kunstleder mit einem kleinen Riss und einem langgezogenen Kratzer auf der Rückenlehne. Und das zweite war eine am Schraubverschluss leckende Trinkblase, die eigentlich ganz praktisch ist zum Hiken. Hinten im Rucksack kann man mit einem Trinkschlauch den Biss direkt bis zum Mund setzen und man muss dann nicht irgendwie den schweren Trekkingrucksack erstmal absetzen, auf die Knie, dann die Flasche heraus, sondern eigentlich fließt es direkt in den Mund. Wunderbar, die Erfindung. Ja, aber wenn die 3 Liter Trinkblase nicht dicht ist, drinnen im Rucksack und das Wasser darin das Süffen anfängt und über deine Klamotten geht, über dein Proviant und noch über dein Erste-Hilfe-Päckchen, dann ist das nicht mehr so lustig. Und ja, ich kann sagen, dass ich beide Male nicht wirklich begeistert war. Mir hat das emotional schon richtig den Magen umgeschlagen. Irgendwie geht man doch davon aus, dass die gelieferten Produkte einwandfrei sind. Das ist der Standard. Okay, nach ein bisschen Nachdenken wurde mir klar, dass Möbellieferant sein ein Knochenjob ist und sowas immer mal passieren kann. Und der Möbellieferant und ich haben fleißig Fotos geschossen von dem Schaden und zu meiner Freude haben sie dann nach 3 Wochen ganz unkompliziert meine Rückenlehne ausgetauscht. Wunderbar. Auch meine Trinkflasche wurde zurückgenommen, meine Trinkblase. Obwohl ich bis heute nicht verstehen kann, wie eine vermeintlich hochwertige Trinkblase da der Verschluss lecken kann. Also, gehen wir nicht ein. Ja. Muss ich doch sagen, dass ich mit dem Kundenservice in beiden Fällen sehr zufrieden war. Aber stopp! Könnt ihr erahnen, welche und wie viele Emotionen diese 2 Produkte bei mir hervorgerufen haben? Vorfreude, Enttäuschung, Ärger, Durchsetzungswille, Hoffnung, Erleichterung, Dankbarkeit und Freude. Und das wegen einer defekten Trinkblase und einem Kratzerriss in einer Couch. Die beiden Dinge mögen einen finanziellen Wert haben, aber haben sie einen geistlichen? Was sind wirklich die Dinge, die einen Unterschied machen? Die wirklich einen Ewigkeitswert haben. Ich habe den Eindruck, dass wir häufig viel zu stark im Alltag verhaftet sind. Mich übrigens eingeschlossen. In einer materiellen Welt mit einem extrem kurzlebigen Zeitgeist, das Wohlbefinden im Hier und Jetzt scheint das Allerwichtigste zu sein. Man meint, vieles machen zu müssen. Stürzt sich hinein und das mit den besten Absichten, wird versehentlich aktionistisch und gerät in Hast. Wie eine rennende Herde Büffel, bei der der Einzelne rennt, weil alle anderen auch rennen. Das Ziel schon längst aus den Augen und aus dem Sinn. Und das Problem ist, wir rennen weiter und weiter und weiter. Wir kennen es nicht anders. Kommen nicht zur Ruhe bzw. herunter. Sind müde und rastlos. Zeit zu beten, das haben wir momentan nicht. Denken wir oft und sagen es manchmal sogar. Paradoxerweise geben wir damit dem Herrn der Zeit zu verstehen, dass wir keine Zeit für ihn haben. Wir, die wir doch all unsere Zeit von ihm bekommen. Darüber hinaus sind wir es auch häufig nicht gewöhnt, Gott zu fragen, auf was es wirklich ankommt. Herunterkommen und in Geduld und Stille auf seine Antwort warten, ist uns oft schon sehr fremd geworden. In Psalm 46, 11 heißt es ganz nüchtern: Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Aber in der Hast nimmt man normalerweise nur das Unmittelbare und das Laute wahr. Und dies ist meist nicht das Geistliche. Um dafür wieder empfänglich zu sein, müssen wir erst einmal runterkommen. Folgende Fragen können uns dabei helfen. Was kann ich machen, um Gott in meinem Leben mehr zu ehren? Auf welche Weise kann ich meine Arbeit tun, um Gott groß zu machen, beziehungsweise daraus einen Gottesdienst zu machen? Und versteht mich nicht falsch, ich meine hier nicht den Dienst eines Pastors. Welche Gründe habe ich, Gott dankbar zu sein und ihm zu danken? Was kann ich tun, das einen Unterschied in der Ewigkeit machen könnte? Wie kann ich Jesu Liebe weiter in die Welt hinaus tragen? Das sind einige Fragen, die dabei hilfreich sein können. Was ich auch immer als total hilfreich empfinde, ist Vorbilder zu haben. Und die besten Vorbilder findet man traditionell in der Bibel. Ich möchte mir mit euch zwei etwas genauer ansehen. Und dazu lesen wir aus Lukas 2 die Verse 25 bis 35. Und siehe, ein Mensch war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war vom Heiligen geweissagt worden, er sollte den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam vom Geist geführt in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was ihm gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass viele in Israel fallen und viele aufstehen, und es ist bestimmt zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken offenbar werden. Also, schauen wir uns zuerst einmal Simeon an. Vers 25, er war gerecht und gottesfürchtig. Ganz, ganz hohe Attribute in der Bibel. Dieser Mann wartete mit Sicherheit sehnsüchtig auf den Trost Israels. Damit vertraute er Gott, dass er zu seinen Versprechen des Alten Testamentes stehen würde. Das heißt, er lebte in Erwartung auf den Messias. Ich wiederhole das. Er lebte in Erwartung auf den Messias. Meine Frage für zwischendrin: In welcher Erwartung leben wir? Haben wir überhaupt eine täglich präsente Erwartung? Sollten wir nicht erwarten, dass Jesus seine Braut, die Gemeinde, schmückt und ein zweites Mal wiederkommt, als Bräutigam, um seine Braut heimzuholen? Vers 25 bis 26. Der Heilige Geist war auf Simeon und versprach ihm: er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Zum einen bedeutet das, dass Simeon eine enge Beziehung zu Gott hatte. Zum anderen bedeutet dies, dass Gott diesen Menschen ganz besonders liebte. Der Heilige Geist sagte ihm voraus und versprach ihm damit, dass Simeon die Ankunft des Retters der Welt leibhaftig erleben würde. Dieser Mann wartete voller Sehnsucht, Jahre, Jahrzehnte, ja vielleicht sein ganzes Leben auf die Ankunft des Messias. Wo ist unsere Sehnsucht, dass er wiederkommt? Wo ist meine Sehnsucht, frage ich mich. Und jetzt schickt Gott der Vater seinen geliebten Sohn, um die ganze Welt zu retten. Es ist die größte Rettungsaktion, die jemals stattgefunden hat. Und ich sehe hier ein zweifaches Runterkommen. Von dem einen erzähle ich jetzt und von dem anderen etwas später. Gott sieht diesen tiefen Lebenswunsch jenes gottesfürchtigen Menschen und er macht ihm das größte Versprechen von allen. Gott lässt sich auf Simeons Lebenstraum ein, kommt damit zu ihm herunter und verspricht diesem Mann die Erfüllung seines sehnlichsten Traumes. Der Theologe Johann Albrecht Bengel sah da eine ganz besondere Tiefe. Er sagte, den Tod sehen und den Christ des Herrn sehen, ein lieblicher Gegensatz. Vers 27 und 28. Der Heilige Geist führt Simeon genau zu der Zeit in den Tempel, als auch Jesus von Maria, der Mutter und Josef, dem Adoptivvater, zur Beschneidung in den Tempel gebracht wurde. Und obwohl da sicherlich ein paar mehr Eltern mit ihren Babys unterwegs waren, stieß Simeon aufgrund des Heiligen Geistes direkt auf Jesus und seine Eltern. Er sah nicht nur ein Kind, er sah den Retter der Welt. Hier bestätigt sich wieder die simple Grundregel. Der Heilige Geist verweist immer auf den Sohn. Simeon nahm Jesus überglücklich auf seine Arme und lobte Gott. Ich sehe den Mann vor mir. Außer sich vor Freude. Mit Tränen in den Augen. Nun hat er alles und braucht nichts mehr. Verse 29 bis 30. Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden sterben, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Simeons Augen haben die von Gott geschenkte Rettung gesehen. Das müssen wir uns mal vorstellen. Kann einem etwas Herrlicheres passieren? Es ist eine Rettung, die die Menschen niemals für sich hätten erwirken können. Und weil diese Rettung nicht von Menschen, sondern von Gott initiiert ist, kann sie auch nicht von ihnen wirkungslos gemacht werden. Es ist ein ewiges und unzerstörbares Heil, welches schon lange im Alten Testament angekündigt wurde. Verse 31 bis 32. Das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Sehr spannend ist, dass Simeon vorhergesehen hat, dass Jesus auch den Heiden, also den anderen Nationen, ein Licht zur Erleuchtung sein wird. Sprich, dass Jesus nicht nur gekommen ist, um die Juden zu retten, sondern auch die anderen Nationen, auch uns. Somit bestätigt er das, was Gott schon durch die alttestamentlichen Propheten Jesaja und Zephania vorhersagte. Vers 33. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was über ihn gesagt wurde. Obwohl die Eltern dies schon von dem Engel Gabriel, von Elisabeth und den Hirten gehört hatten, gerieten sie wieder in Staunen. Vielleicht verstanden sie erst nach und nach, von der gigantischen Bedeutung. So wie wir immer wieder über die Liebe Gottes in Staunen geraten. Bevor Simeon Maria noch etwas sehr Schmerzliches prophezeite, segnete er das Ehepaar. Die Verse 34 bis 35. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass viele in Israel fallen und viele aufstehen. Und er ist bestimmt zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken offenbar werden. Simeon prophezeite in der Kraft des Heiligen Geistes, dass sich an Jesus entscheiden wird, wer in Israel fallen wird und wer aufstehen wird. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch ihn. Und wie damals ihm und seinen Worten widersprochen wurde, wird ihm auch heute widersprochen. Vorbereitend sagte Simeon Maria, durch den Heiligen Geist gewirkt, voraus, dass sie bei all dieser Ablehnung ihrem Sohn gegenüber sehr viel zu leiden hätte. Und der Höhepunkt ihres Leidens war sicherlich Jesu Tod am Kreuz von Golgatha für uns. Kurze Zeit später und immer noch im Tempel begegnete auch noch eine Prophetin, Josef, Maria und Jesus. Verse 36 bis 38. Und es war eine Prophetin, Hanna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser. Sie war hochbetagt. Nach ihrer Jungfrauenschaft hatte sie 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt und war nun eine Witwe von 84 Jahren. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Der Bibeltext spricht da für sich. Ich möchte nur hervorheben, dass jene Prophetin Hanna stets da sein wollte, wo man dem alten Bund gemäß Gott aufsuchte. Deshalb wich sie auch nicht vom Tempel, betete und fastete ohne Unterlass, Tag und Nacht. Mit einer großen Hingabe und Leidenschaft suchte sie Gott. Diese sollte uns echt beispielhaft sein. Und als sie Jesus sah, lobte sie Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Wir wissen, dass zu dieser Zeit der römischen Besatzung Israels viele Juden die Ankunft des Messias, des Retters, herbeisehnten. Und die griechische Form des Verbes redete, also Hanna redete von Jesus, bringt zum Ausdruck, dass Hanna dies immer und immer wieder tat, sobald sie eben auf solche Leute traf, die auf diese Erlösung warteten. Und die Frage lautet doch nun, was können wir jetzt in der Weihnachtszeit von Simeon und Hanna lernen? Wir können so viel von ihnen lernen. Simeon wartete viele Jahre sehnsüchtig auf die Ankunft des Messias. Er sehnte das eigentliche Weihnachten. Er wartete auf den Retter. Gott, der Vater, nahm Simeon ernst, ließ sich zu einem Menschen herab und erfüllte ihm seinen Lebenswunsch. Das tat er, indem er seinen Sohn vom himmlischen Thron auf die Erde herunterkommen ließ. Sobald Hanna Jesus, den Messias, gesehen hatte, lobte sie Gott und hörte ihres Lebens nicht mehr auf, von ihm zu reden. Und als Simeon Jesus in die Arme hielt, wusste er, dass er alles hatte und nichts mehr brauchte. Wann kommen wir mal runter? Jesus stieg von seinem himmlischen Thron herab und kam runter auf diese Welt. Weihnachten sollte uns daran erinnern, Und um das zu tun, müssen wir auch runterkommen. Zur Ruhe kommen. Andächtig werden. Haben wir noch Sehnsucht nach dem eigentlichen Weihnachten? Bedeutet es uns noch so viel wie Hanna und Simeon? Haben wir nicht auch alles, wenn wir wie die beiden ganz eng bei Jesus sind? Auf diese Fragen wünsche ich euch allen ein Amen. Amen.